Folge 70. Wie man sich als erfolgreicher Unternehmer organisieren kann. Ein Interview mit Christian Gurski.
Einfach produktiv, der Podcast von und mit Ivan Blatter.
Heute kann ich wieder einen spannenden Gesprächspartner begrüßen, nämlich Christian Gurski. Ich kenne Christian recht gut, denn wir sind zusammen in einer Mastermind-Gruppe, in der wir uns regelmäßig zu unserem Geschäft, zu unserem Business austauschen. Doch was will ich Christian lange vorstellen? Das kann er ohnehin viel besser. Deshalb sage ich direkt, hallo lieber Christian und herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
Ivan, ich danke dir, dass du mich interviewst.
Sehr gerne. Stell dich doch am besten gleich selbst ein wenig vor.
Ja, ich bin Christian Gurski von christiangurski.com und ich helfe Menschen, ihre geschäftlichen Ziele mit Hilfe des Internets schneller zu erreichen und dabei das eigene Geschäftsmodell so zu vereinfachen, dass sie den Kopf fürs Privatleben frei haben.
Sehr schön. Da klingt auch schon ein wenig mein Thema durch, nämlich Zeitmanagement, Potenzial umsetzen, diese Dinge. Spielt das bei dir auch eine Rolle?
Ja, definitiv. Und zwar die Prozess- und weniger die Zeitmanagement-Perspektive. Ich bin Kind von zwei niedergelassenen Ärzten und die haben eigentlich den ganzen Tag nichts anderes getan, als in und um ihre Praxis herumzuwirbeln. Ich habe sie eigentlich nur an Wochenenden kennenlernen dürfen, sozusagen. Und das ist von tiefster Kindheit an eigentlich eines meiner Motive zu sagen, geht es nicht eigentlich einfacher? Kann man die Dinge nicht so organisieren, dass man nicht selbst so stark in den Prozess involviert ist?
Ja.
Und das ist zum Motiv eigentlich meiner Tätigkeit geworden.
Mhm. Apropos Ärzte, du hast ja kürzlich unseren gemeinsamen Freund, den Holger Grete, interviewt, der auch eigentlich Arzt ist, aber jetzt in Richtung Online-Business geht. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich werde dann in den Notizen zur Seite auf dieses Interview sehr gerne verweisen.
Ja, ich wünschte, meine Eltern hätten wie Holger vor 30 Jahren gedacht. Dem Holger, um das vielleicht auch noch dazu hier jetzt zu erwähnen, dem geht es ja so, wie es mir eigentlich geht. Er ist Arzt und sitzt in dieser Zeit gegen Geldfalle oder saß in dieser Zeit gegen Geldfalle, morgens in seine Praxis gehen zu müssen und erst abends nach Hause kommen zu können und fühlte sich eben nicht richtig erfüllt und sucht eben jetzt auch einen Weg, das besser zu machen für sich.
Ja. Du führst ja schon seit längerem einen erfolgreichen Podcast, wo du immer sehr spannende Leute einlädst. Eben Holger Grete war nur ein Beispiel, also das ist ein wahrer Fundus an Inspiration bei dir in deinem Podcast. Nun weiß ich, dass das nicht nur ein sehr wichtiges Instrument für dich ist, sondern du teilst dein Wissen jetzt auch im sogenannten Podcast Camp. Kannst du unseren Hörern etwas über das Podcast Camp erzählen?
Ja, gerne. Also ich bin ja persönlich zufällig auf das Thema Podcasten gestoßen, als ich einen Weg suchte, mir die Akquise neuer Kunden leichter zu machen. Und jetzt, 1,5 Jahre später, merke ich einfach, dass ich zu den Experten gehöre, die einen Podcast im Grunde als effizientes Marketing-Tool nutzen. Und unser gemeinsamer Freund Bernd Gerob hat eigentlich nicht aufgehört zu insistieren und zu sagen, Mensch Christian, du musst das an die Menschen weitergeben, an die Solo-Unternehmerinnen und Solo-Unternehmer hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, weil das ist, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, so geil, dass man sein Wissen online dokumentiert und für alle Zukunft im Internet damit auffindbar ist, Vertrauen schafft und sozusagen ein Pull-Marketing initiiert, nämlich dass die potenziellen Kunden von sich aus auf uns Anbieter zukommen können, einfach weil sie den ersten Schritt schon gegangen sind, nämlich Vertrauen in uns gefasst zu haben.
Mhm.
Und das ist einfach etwas, was du mit einem Podcast viel besser kannst als mit einem Blog. Zum einen, weil die Stimme der stärkste Ausdruck unserer Persönlichkeit ist und wir eben so viel vertrauensbildende Elemente über unsere Stimme transportieren, dass wir mit geschriebenem Text nicht schaffen. Und das zweite Argument ist eigentlich, dass für einen Podcast spricht, dass immer weniger Menschen Zeit haben zu lesen. Aber Zeit, um jemandem zuzuhören, beim Autofahren, in der Bahn, beim Joggen, in der Badewanne, haben immer noch die meisten Menschen. Und deshalb ist ein Podcast einfach wettbewerbsfrei. Man erreicht seine Kunden, während diese etwas anderes tun. Das geht mit Text und Video nicht.
Ja, das ist definitiv so. Und dein Podcast Camp, wie funktioniert das? Was kann ich da lernen?
Ja, du lernst praktisch Schritt für Schritt, wie du auf der grünen Wiese ohne große technische Vorkenntnisse einen Podcast planst, startest und betreibst, so wie du und ich das hier tun.
Ah, also wirklich von Null auf inklusive technischen Dingen, welches Mikro brauche ich und alles einfach.
Genau. Ja. Welches Mikro brauche ich? Wie finde ich die richtigen Themen? Wie strukturiere ich mein Skript einer Podcast-Episode richtig? Welche Tools verwende ich, dass ich praktisch meine Arbeitsschritte so standardisieren kann, dass es mir leicht fällt und ich wenig Zeit brauche, den Podcast zu betreiben? Wie vermarkte ich den Podcast? Wie baue ich eine E-Mail-Liste auf? Also wie bekomme ich meine Podcast-Hörer dazu, mit mir in Dialog einzutreten? Und ja, und dann gibt es eben auch eine Community von Podcastern, die sich gegenseitig motiviert halten, wenn es dann doch mal irgendwie stressiger wird und man droht, den Faden zu verlieren.
Ja, sehr, sehr spannend. Kann ich sehr empfehlen. Also nicht nur das Podcast-Thema an sich, sondern auch die Arbeit von Christian und auch den Podcast von dir natürlich.
Ivan, ich danke dir für die lobenden Worte. Und sehr ich muss gerne. Dazu sagen, ich habe dir nicht 5 Euro geboten dafür, dass du das sagst.
Nee, überhaupt nicht. Das ist so, es waren nämlich 10. Nein, nein. Du hast ja schon über die Zeit-gegen-Geld-Falle gesprochen. Ich weiß von dir, dass du schon länger selbstständig bist, dass du ein eigenes Geschäft hattest, früher eher im Immobilien- und Kapitalanlagenvertrieb. Heute bist du eher im Bereich Online-Marketing tätig, ein etwas anderes Gebiet. Meine Frage ist, was ist deine Motivation dahinter? Weshalb tust du, was du da so tust?
Ja, das kommt daher, dass ich Anfang letzten Jahres ein einschneidendes Erlebnis hatte, nämlich, dass meine bessere Hälfte, meine Freundin, schwanger wurde und wir Eltern werden durften und heute Eltern eines properen, vitalen, aktiven, jungen Mannes sind. Und ich habe damals gemerkt, dass ich mit meinen 70, 80 Wochenstunden als Selbstständiger, als Unternehmer auf Dauer nicht mehr klarkommen würde. Ich würde traurig sein, zu verpassen, den Kleinen aufwachsen zu sehen und habe dann überlegt, welche Wege habe ich eigentlich in meinem aktuellen Geschäftsmodell, damals als Geschäftsführer eines Immobilienvertriebes, mich so ein bisschen aus der Zeit-gegen-Geld-Falle zu lösen, indem ich nicht mehr alles selbst mache. Angefangen von Verwaltung, Buchhaltung, Vertrieb, Marketing etc. pp. Und kam eben zu dem Ergebnis, dass ich mein Geschäftsmodell grundlegend modellieren müsste, konnte dann eben nicht mehr als Geschäftsführer weiterarbeiten, weil ich wusste, dass ich aus dieser Zeit-gegen-Geld-Falle mit dem Geschäftsmodell nicht rauskommen würde, habe den Job quittiert und mich eben selbstständig gemacht mit einem solchen Online-Business, wo ich eben mein Wissen in Online dokumentiere und anderen helfe, ihre Ziele schneller zu erreichen. Die Motivation ist einfach, freier entscheiden zu können, was im Terminkalender steht und was nicht. Und da ich ja trotzdem Geld verdienen muss, muss mein Business auch dann Geld verdienen, wenn ich gerade mal nicht am Schreibtisch sitze. Das ist eigentlich die Motivation, auch dann Geld zu verdienen und Kunden Nutzen zu stiften, wenn ich persönlich mit etwas anderem beschäftigt bin.
Jawohl, du sprichst hier das passive Einkommen an, also du erstellst
Inhalte. Ja, oder zumindest das asynchrone Einkommen. Also, dass ich Dinge leiste für Kunden, nicht dann, wenn sie es ad hoc brauchen. Also es geht los, dass ich nicht immer erreichbar bin für Leute. Das geht los, dass ich nicht sofort reagiere und meinen Abend opfere, nur weil ein Kunde meint, mir eine Deadline setzen zu müssen. Und dann natürlich in der Premium-Version passives Einkommen, ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Wenn du dann so morgens an deinen Schreibtisch dich setzt und beginnst zu arbeiten, dann gibt es ja manchmal auch Aufgaben, die sind nicht so toll, die findet man auch nicht so lustig. Wie motivierst du dich dann? Hast du da irgendeinen Trick oder eine Technik?
Ja, also die wiederkehrenden Aufgaben sind es eigentlich, die mich schnell langweilen. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr kreativ sind und sich gerne mit Neuem beschäftigen. Und das hat natürlich, wie alle Medaillen, auch eine Kehrseite, nämlich, dass ich mich schwer tue, Dinge immer und immer wieder zu tun. Und da hilft es einfach, sie zu standardisieren, sich diesen Prozess aufzuschreiben. Und was ich getan habe, ist, alle wiederkehrenden Aufgaben in ein Projektmanagement-Tool einzutragen. Bei mir ist das Asana, das sich morgens gleich öffnet. Ich habe das als Startseite in meinem Browser eingetragen. Und dann habe ich folgenden Trick. Ich bin vor 12 Uhr für niemanden zu erreichen, außer für meine Mutter, meine Freundin und die Kita, falls es unserem Kind mal schlecht geht. Gehe nicht ans Telefon, bin für niemanden zu sprechen und habe wirklich diese Scheuklappen auf und arbeite mich durch mein Projektmanagement-Tool, sodass ich dann die wichtigsten und die langweiligsten Aufgaben eines Tages bis 12 Uhr schon erledigt haben kann.
Ah, sehr spannend. Und dann nachmittags hast du dann Zeit für Anrufe, für Herzensprojekte, für Dinge, die dir richtig Spaß machen.
So ist es genau. Also das, was ich definiere praktisch ein Tagesziel am Abend vorher, so wie du das auch lehrst. Mhm. Und das steht in Asana, in meinem Projektmanagement-Tool. Es ist ja egal, welches Tool man benutzt. Hauptsache, man benutzt eins, um sich den Kopf sozusagen frei zu halten. Das steht oben und ich mache so ein kleines Wettrennen mit mir selbst. Schaffe ich 2, schaffe ich 3, schaffe ich 4 von diesen Aufgaben bis 12 Uhr. Wichtig ist nicht, dass ich alles schaffe. Wichtig ist, dass ich überhaupt etwas schaffe. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es so etwas wie Zeitmanagement überhaupt gibt, weil es eine grundlegende Unzufriedenheit bei Selbstständigen und Unternehmern im Tagesverlauf gibt, nicht so viel zu schaffen, wie man eigentlich will. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, an den Anfang des Tages diese Aufgaben zu setzen. Ja. Und nicht erst zu sagen, ich nehme mir um 17 Uhr Zeit, meine E-Mails zu machen. Um 17 Uhr ist man müde, abgeschlafft oder ein Kunde hat eine wichtige Deadline gesetzt, sodass man dann eben doch nicht mehr dazu kommt.
Ja.
Und ich möchte einfach am Mittag schon diese Zufriedenheit haben, mit den wichtigsten Dingen und den langweiligsten Dingen fertig zu sein.
Sehr schön. Bist du denn eher ein Morgenmensch oder eher ein Abendmensch?
Das habe ich noch nie herausgefunden. Ich kann um 4 Uhr aufstehen und um 4.15 Uhr produktiv sein und ich kann auch eine Nacht lang durcharbeiten. Ich glaube, ich bin ein Morgenmensch, wenn ich motiviert bin, und ich bin ein Abendmensch, wenn ich motiviert bin. Ich weiß nicht, ob das biologisch richtig ist, was ich sage. Ich bin sowohl als auch.
Ja.
Ich kann mich anknipsen, wenn man das mal so sagen darf.
Mhm. Also entscheidend ist eigentlich das Warum, das du hast.
Genau.
Und das treibt dich dann eigentlich an. Und ob es dann morgens um 4 ist oder abends um 11 oder so, spielt dann gar keine wesentliche Rolle mehr.
Genau, ja. Wenn ich in Urlaub fliege und um 4 Uhr aufstehen muss, weil um 5 der Flieger geht, dann habe ich damit auch kein Problem. Entscheidend ist also wirklich, dass du Bock darauf hast, diese Aufgabe zu erledigen. Mhm.
Und wie hältst du es mit deinem inneren Schweinehund? Also wahrscheinlich kennst du den auch wenn du ja, sehr motiviert sehr bist. Wie hältst du den in Schach?
Ich habe eigentlich gar nicht so ein großes Problem mit dem inneren Schweinehund, weil ich ja zum Mittag hin schon all das erledigt habe, wo der innere Schweinehund mir sozusagen in die Quere kommen kann. Es gibt dann ganz oft Phasen, dass ich nach 14 Uhr einfach gefühlt gar nichts mehr schaffe. Mhm. Aber das ist auch in Ordnung, weil ich eben mein Business am Vormittag schon weitergebracht habe. Und morgens, wenn ich ausgeschlafen bin und meinen Kaffee getrunken habe und mich wirklich sozusagen zusammennehmen kann für 3 Stunden Produktivität und Disziplin, ist der innere Schweinehund am Nachmittag zwar da, aber so richtig in Schach halten kann ich ihn nicht wirklich. Das habe ich vielleicht nicht gelernt.
Eben, der kommt ja auch nicht wirklich in Schwung. Der sieht ja, dass du morgens da am Powern bist sozusagen, am Dinge erledigen und so.
Ja, ja.
Und wahrscheinlich merkt er selber, ich glaube, heute habe ich keine Chance gegen den Christian. Hingegen, wenn ich schon morgens aufstehe und da ein bisschen bei Facebook umhersurfen, dann noch irgendein paar Online-Klatsch-Zeitungen lese und so Zeugs, das sind natürlich große Eingangstore für den inneren Schweinehund.
Ich glaube, also da wirst du mir wahrscheinlich recht geben oder widersprechen. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich einen festen Termin zu setzen, wann Feierabend ist, um praktisch das Gefühl zu haben, ich muss jetzt noch was schaffen, beziehungsweise die Verpflichtung zu haben, dann nicht weiterzuarbeiten, um in diese innere Einstellung zu kommen, die Dinge auch fertig zu machen. Anders formuliert, ich glaube an den Satz, dass Aufgaben so lange brauchen, wie man ihnen Zeit gibt.
Mhm. Ja, das ist bei uns Zeitmanagement-Trainern unter dem Stichwort Parkinson'sches Gesetz bekannt und ist genau das, was du sagst. Ja, also du hast diese Einstellung, die Dinge auch wirklich fertig zu bringen. Du hast einen festen Termin für den Feierabend und den hältst du auch mehr oder weniger immer ein.
Ja, ich habe mich verpflichtet, mein Kind abends ins Bett zu bringen und das ist nun mal biorhythmisch für ihn immer 18 Uhr, 18.30 Uhr. Und das hilft mir. Und fertig ist, glaube ich, ein dehnbarer Begriff. Fertig als Perfektionismus oder fertig als erledigt? Ich bin bereit, 60%, 70% und 80% Ergebnisse zuzulassen. Mhm. Nur dann ist es überhaupt möglich, zu einer bestimmten Zeit aufzuhören.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Auch das zeigt wieder, dass eigentlich Zeitmanagement ist eigentlich der falsche Begriff. Es geht eher darum, auch seine Energie, seine Power, seinen Fokus zu managen und weniger irgendwie die Zeit. Und es zeigt auch, wie viele Möglichkeiten man hat. Im Zeitmanagement geht es nicht immer um komplizierte Methoden, um Aufgabenlisten oder sowas, sondern es geht auch um so Dinge, wie sich eben einen festen Feierabendtermin festzusetzen und sich so in eine andere Stimmung zu bringen. Ich halte das für sehr, sehr wesentlich und du zeigst auch, wie du das in deinem Alltag umsetzt.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil so inspirierend und wertvoll dein Podcast und dein Blog sind, für den ich dir persönlich sehr dankbar bin, und wahrscheinlich auch die tausende Hörer, die dir jeden Tag zuhören, sehr dankbar sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man an einer Stelle mal anfängt und seinen Rahmen definiert und dann die Schlinge irgendwo immer enger zu ziehen, damit dieser sprichwörtliche Schweinehund kaum noch Bewegungsspielraum hat.
Ja.
Also so würde ich jetzt an so ein Thema rangehen, wenn ich noch überhaupt kein Zeitmanagement in meinem Alltag integriert hätte.
Ja, in jedem Fall, ja. Das teile ich auch mit dir, diese Einstellung. Lass uns einen Schritt konkreter werden. Du hast vorhin
gerne
schon gesagt, dein Tool, das du nutzt, das ist das Asana.
Mhm, richtig.
Damit organisierst du all deine Aufgaben?
Nein, damit organisiere ich nur die wiederkehrenden Aufgaben. Ich analysiere alle meine Aufgaben und schreibe mir wirklich den Prozess auf. Schritt 1 ist Rechner einschalten. Schritt 2 ist Asana öffnen. Schritt 3 ist die erste Aufgabe abarbeiten. Ich formuliere das auf einem Niveau, dass das ein Grundschüler verstehen würde oder ein zumindest durchschnittlich begabter Mensch nachvollziehen kann. Ich möchte, dass meine Aufgaben und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so klar und eindeutig sind, dass man überhaupt keinen Gehirnschmalz mehr investieren muss, um zu begreifen, was jetzt zu tun ist. Mhm. Und dann übertrage ich diese Aufgaben in Asana, damit es wirklich ein auf den Bildschirm schauen, Aufgabe erledigen, Haken setzen ist und nicht mehr ein auf den Bildschirm schauen und sagen, okay, jetzt habe ich 7 Möglichkeiten, diese Aufgabe zu lösen. Welche ist die beste? Was ist das effizienteste? Was würde mein Chef erwarten? Was würden meine Kunden erwarten? Also all diese Fragen, die unser Gehirn aktivieren und vielleicht sogar unsere Kreativität herausfordern, müssen meines Erachtens aus einem Projektmanagement-Tool herausgehalten werden, um eben effizient auf die Erledigung abzielen zu können. Und deswegen ist für mich das Asana nur das Tool, das alle wiederkehrenden Aufgaben widerspiegelt. Für die anderen Aufgaben, die nicht immer wieder anfallen, habe ich ein Personal Kanban an der Wand.
Okay, ja. Ja, sehr spannend. Da arbeitest du somit mit Post-its, so Haftnotizen?
Genau, ich weiß nicht, ob du auf deinem Blog oder Podcast mal ein Personal Kanban erläutert hast. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Platz, um das zu tun. Ich erzähle nur, was ich tue. Ich habe 2 verschiedenfarbige Post-its. Das eine ist Marketing und das andere ist Systematisierung. Bedeutet also entweder Umsatz hoch oder Kosten runter. Und dann gehe ich an mein Personal Kanban und das ist so organisiert, dass man von links nach rechts eben seine Post-its an die Wand hängt. Ideen ist das erste, Backlog das zweite. Und dann habe ich, was ich in diesem Quartal, was ich in diesem Monat und in dieser Woche erledigen will und woran ich im Moment arbeite. Und das ist stark limitiert. Ich arbeite immer nur an 2 Dingen gleichzeitig, nämlich an einem Marketing und an einem Umsatz- oder Kostensenkungsprojekt. Und so weiß ich immer ganz genau, wenn die wiederkehrenden Aufgaben des Tages erledigt sind, kann ich Asana schließen und mich meinem Personal Kanban zuwenden und mein Business weiterentwickeln.
Ja, sehr spannend. Es gibt einen Gastartikel bei mir, der auch erklärt, wie er mit seinem Personal Kanban arbeitet. Darauf verweise ich gerne. Dann
super.
Sieht man auch, was dahinter steckt und wie das Ganze eigentlich funktioniert.
Also ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, das wirklich mal ernsthaft zu probieren. Mir hat das sehr geholfen.
Was ich bei deiner Organisation, so wie du die jetzt schilderst, und zwar sowohl in Asana wie auch beim Personal Kanban, was ich da so bestechend finde, ist, du trennst die Denkarbeit, was muss ich tun, um etwas zu erledigen? Also du trennst die Organisation eigentlich und die Erledigung sehr, sehr scharf.
Ja.
Und das ist etwas, was ja häufig nicht gemacht wird. Du hast das vorhin sehr schön beschrieben. Du willst auch keinen Gehirnschmalz mehr da investieren, wenn du etwas erledigen willst. Du trennst diese Prozesse sehr, sehr streng. Nimmst du dir damit aber nicht auch ein Stück weit die Flexibilität? Also das klingt alles sehr strukturiert und durchdacht, aber wie gehst du mit unvorhergesehenen Dingen um oder mit Dingen, eben mit spontanen Dingen, auf die du vielleicht jetzt eher Lust hast, die dich eher mitreißen? Wie gehst du damit um?
Ja, zum einen ist es so, dass die wiederkehrenden Prozesse als dokumentierte Prozesse ja nicht starr sind, sondern jeder ich jetzt für mich, ich arbeite ja im Moment nicht mit festen Mitarbeitern, sondern nur mit Freien. Und ich selbst habe jederzeit das Recht zu sagen, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich dreimal gedacht, dass das besser geht. Dann gibt es so dieses Toyota-Fabrikprinzip, aus dem ja auch solche Dinge wie in Kanban, jedenfalls wenn ich richtig informiert bin, entsprungen sind, ja, dass man sagt, ich ziehe jetzt die Reißleine und überlege mir, wo ich hier besser werden kann. Also ich habe jederzeit das Recht und auch alle meine Mitarbeiter, diesen Prozess zu verbessern. Und das ist wichtig, dass man das tut. Mhm. Das Ziel dieses strikten, sich an den Prozess oder Ablauf halten, hat einfach mit meiner Naturell zu tun, dass ich mich gerne mit kreativen Aufgaben beschäftige und mich daran auch über Stunden und Tage und Wochen verfangen kann. Und das, es geht eigentlich weniger darum, nicht flexibel zu sein, sondern darum, mir nicht selbst im Weg zu stehen. Mhm.
Jawohl, sich nicht selbst im Weg stehen, das ist auch sehr schön formuliert. Du hast ja auch schon vorhin erzählt, wie wichtig es ist, dass man sich eben den Rahmen definiert, einen Rahmen schafft, innerhalb dessen man sich ja dann frei bewegen kann. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Kreativ sein heißt nicht völlige Freiheit haben, weil man sich sonst komplett verläuft oder nicht weiß, wohin man eigentlich gehen will oder soll, sondern es heißt, sich zuerst einen Rahmen setzen und innerhalb dessen kann man sich dann frei bewegen.
Genau, ich schulde dir ja auch noch die Antwort auf deine eigentliche Frage.
Nämlich, was war das schon wieder?
Wann ich sozusagen meine Kreativität frei laufe. Das ist immer der Freitag. Ich halte mir den Freitag für all das andere, um es mal so zu formulieren, frei.
Ja, für Podcast-Interviews beispielsweise. Heute haben wir Freitag. Und solche Dinge.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich mein Content normalerweise immer an Montagen produziere. Mhm. Also jeder Montag ist reserviert für die Arbeit an meinem Blog und Podcast und all den Dingen, die eben praktisch zum Content-Marketing dazugehören. Für so populäre Koryphäen wie dich nehme ich mir aber da auch am Freitag Zeit.
Das ist aber sehr schön.
Nein, also ich finde wirklich, was du mit deinem Podcast erreichst, das kann ich ja nun mal beurteilen. Ich glaube, du bist ständig auf Platz 1 oder 2. Bernd und du käppelt euch ja um Platz 1 in Business. Das ist wirklich schon sensationell. Das muss man mal wirklich anerkennend sagen.
Vielen Dank, ja.
Gerne, sehr gerne. Also wirklich Hut ab vor dem, was du mit deinem Podcast gemacht hast.
Dankeschön. Ich möchte nochmals zurück auf diesen Rahmen kommen, auch nochmals auf das Motto.
Entschuldige, natürlich, gerne.
Ah, kein Problem.
Ich hatte dich ja jetzt einfach wieder unterbrochen, indem ich meine Antwort noch reingeschoben habe. Du hattest ja gerade schon angesetzt, den gesetzten Rahmen zu erwähnen.
Es ist überhaupt kein Problem. Mein Job ist es ja dann wieder zurückzukommen und die Dinge zu erfahren, die mich ja interessieren. Und das tue ich. Nämlich eben Rahmen, Motivation, diese Dinge finde ich sehr, sehr spannend. Es gehört ja auch dazu, dass man sich optimal aufstellt, dass man seine optimale Leistung auch abrufen kann. Und da gehört auch das ganze Energiethema dazu. Also ich meine da nichts Hochtrabendes oder Esoterisches, sondern ganz konkret, ich muss jetzt genug Power haben, um die Aufgabe erledigen zu können. Mhm. Wie schaffst du es, deine Energie hochzuhalten?
Gibt im Grunde für mich persönlich, es gibt wahrscheinlich viele Rezepte, nur zwei Rezepte, die mir dabei helfen. Das eine ist, regelmäßig Sport zu treiben. Und das andere, was wir im Moment komme ich nicht so oft zum Sport treiben, weil der Kleine doch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zieht und wir als junge Eltern noch nicht so richtig angekommen sind in dem Vater- und Muttersein. Deswegen verzichten wir oft auf Sport zugunsten von Zeit für den Kleinen. Das andere Rezept ist, auch mal so frech zu sein, um 8:45 abends ins Bett zu gehen, weil Schlaf die zweite wichtige Komponente in meinen Augen ist. Also ich habe es in den letzten Wochen oft einfach getan, zu sagen, weißt du was, ich gehe ins Bett, und das ist 8:30 abends eigentlich nie so mein Ding gewesen. Aber das tut mir sehr gut.
Ja, ist das nicht verlorene Zeit? Du könntest dann doch noch ein Stündlein arbeiten, irgendetwas machen. Wie siehst du das?
Grundsätzlich ja, aber du wirst sicherlich, wenn ich dir die Frage zurückwerfen würde, sagen, dass der Effekt, also die Effizienz in der Arbeitsstunde ist ja nicht mehr gegeben. Das sehe ich auch so. Ich könnte mich zwingen, die Dinge zu erledigen, aber ich weiß, dass ich dann am nächsten Morgen aufstehe und nochmal bessere Ideen dafür habe. Und deswegen fange ich erst gar nicht an, abends Arbeiten zu erledigen, von denen ich am nächsten Morgen denke, machst du doch lieber nochmal neu. Das muss man einfach persönlich erfahren, dass man irgendwann auch mal den Zenit überschritten hat. Und erst wenn man das mehrfach gelernt hat, dann sagt man, weißt du was, Schlaf ist die wichtigere Geschichte. Zwischen wichtig und dringend gibt es ja diesen entscheidenden Unterschied, dass du das Wichtige nicht merkst. Hm. Und das ist beim Schlaf ja so. Wir können uns ja als Menschen da schon sehr, sehr kasteien. Also der Mensch ist ja das einzige Säugetier, das sich bewusst seines Schlafes beraubt. Und ich glaube, das sollte uns, die Natur sollte uns da lehren, dass wir darauf mehr achten müssen.
Und vor allem es nicht merkt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die halten ihr Schlafdefizit für völlig normal. Und das finde ich ein Stück weit tragisch. Die wissen gar nicht, was in ihnen steckt. Die rufen ihr Potenzial nicht ab, weil sie es nicht erfahren. Und darum bin ich dir so dankbar, dass du das Wort erfahren auch in den Mund genommen hast. Ich glaube, das muss man erfahren, zu was man fähig ist, wenn man wirklich ausgeschlafen ist, wirklich ausgeruht ist und so viel mehr Power hat, als man eigentlich gewöhnt ist. Und da ist der Schlaf, neben Pausen, Erholung, ist so enorm wichtig.
Ja, Ivan, ich weiß ja von dir, ich hoffe, ich darf das hier im Podcast outen, dass du nicht nur ein Frühaufsteher, sondern auch ein Früh-zu-Bett-Geher bist.
Hm, so hieß
es. Kommt das aus deiner persönlichen Erfahrung oder ist das etwas, was du immer schon so gemacht hast?
Das kommt, ja, es ist beides. Beides. Also einerseits bin ich ein extremer Morgenmensch. Ich habe am Morgen früh am meisten Power. Ich kann morgens auch nicht schlafen. Also wenn ich am Wochenende ausschlafe, heißt das, ich schlafe bis um 6:30. Länger geht einfach nicht. Ich kann. Und interessanterweise völlig unabhängig davon, wann ich ins Bett gehe. Ich habe einfach diesen Rhythmus. Auch wenn ich morgens um 3 Uhr ins Bett gehe, bin ich um 7 auf. Kann ich nichts dagegen machen. Und ich habe während meines Studiums mit so Schlafzeiten experimentiert und habe irgendwann einfach anerkennen müssen, wie ich gestrickt bin und habe versucht, daraus das Optimum zu machen. Und wir Morgenmenschen haben es sowieso einfacher, weil die Welt beginnt ja um 8. Um 8 muss man im Büro sein und produktiv sein. Nachtmenschen haben es da viel schwieriger, weil sie erst nachmittags um 3 oder 4 auf Betriebstemperatur kommen. Also von daher ist das Leiden als Morgenmensch nicht sehr groß.
Also entschuldige.
Es ist wirklich so, dass ich das erfahren habe und dass das bei mir sozusagen eingepflanzt ist.
Und du hast abends dann auch nicht das Gefühl, noch was zu verpassen?
Nee, also dieses Gefühl habe ich mir irgendwann mal abgelegt. Es gibt, ja, es ist so, das war ein bewusster Entscheid. Es gibt immer Dinge, die noch spannend wären, die man noch tun könnte. Nicht nur abends, sondern auch am Wochenende oder irgendwann. Es gibt immer tausend andere Dinge, die auch toll wären. Und ich könnte immer das Gefühl haben, ich würde etwas verpassen. Weshalb? Ja, weil ich es natürlich auch mache. Ich kann ja nur eine Sache gleichzeitig machen und all die 10.000 anderen Dinge kann ich ja nicht gleichzeitig machen. Die verpasse ich zwangsläufig. Und dann habe ich mir wirklich abtrainiert, mich darüber zu grämen oder mich zu ärgern.
Schön. Also das ist dann wahrscheinlich auch wirklich der flammende Appell an alle deine Hörerinnen und Hörer, sich bewusst zu entscheiden, dass man wirklich nur 6 von 10 Dingen, die man machen will, auch wirklich machen kann.
Ganz genau, ja.
Und wenn man ein Frühaufsteher ist, muss man halt früh ins Bett gehen.
So ist es.
Das kann ich nur unterschreiben.
Ganz
das hilft
genau.
Sehr.
Ja. Sie sehen auch, liebe Hörer, wie sehr mich dieses Thema bewegt und fasziniert. Kaum habe ich darüber begonnen zu sprechen, habe ich schon die Zügel aus der Hand gelassen und schon interviewt der Christian mich anstatt umgekehrt.
Das liegt uns Interviewern und Podcastern in den Genen, Ivan. Entschuldige bitte, dass ich sozusagen aus dem Korsett des Gesprächs ausgebrochen bin.
Ich bin froh, weil es ist ja eben ein Gespräch. Es ist ja keine Prüfung, keine Fragestunde an dich, sondern es ist ein Gespräch. Und ich glaube, die Hörer werden das auch zu schätzen wissen.
Ja, mich hat das persönlich sehr begeistert, dass du nicht nur ein Frühaufsteher, sondern auch ein Früh-zu-Bett-Geher bist. Und deswegen dachte ich jetzt gerade spontan, dass das deine Hörer auch sehr interessieren dürfte, dass jemand sich an seine eigenen Regeln hält, die er ja lehrt.
Das ist im Übrigen tatsächlich eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Immer wenn ich über Schlaf oder über Frühaufsteher schreibe, kommt mindestens ein Kommentar, der fragt, ja, wann gehen Sie dann überhaupt ins Bett? Und ich kann ja das auch offen sagen, ich versuche spätestens um 10, lieber vorher 9:30, 10 zu schlafen, weil ich morgens um 5:30 aufstehe. Also von daher, ja, also das ist eine Frage, die immer kommt. Ich brauche einfach meinen Schlaf, damit ich eben das abrufen kann, was in mir steckt.
Ja, wunderbar. Hast du denn noch eine Frage an mich?
Ja, ja, eigentlich schon. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe nämlich noch meine letzte Abschlussfrage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Mich interessiert nämlich, hast du einen und falls ja, welches ist dein ultimativer Zeitmanagement-Tipp?
Ja, also da auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber ich langweile bestimmt keinen Zuhörer oder keine Zuhörerin. Ich habe mein Handy so eingestellt, dass es vor 12 Uhr nicht klingelt, auch wenn es an ist, sondern nur die Telefonnummern meiner Mutter, meiner Freundin und der Kita sozusagen ein Klingeln auslösen. Und das ist für mich ist der ultimative Zeittipp, sich in eine Situation zu bringen, in der man kein Zeitmanagement mehr braucht. Das geht zwar nicht, aber wenn man am Vormittag all die Dinge, die einen über den Nachmittag und Abend hin belasten, vom Kopf her schon erledigt hat, dann ist man freier. Und für mich ist Zeitmanagement die versuchte Antwort auf dieses Unzufriedenheitsgefühl, das sich im Laufe des Tages einstellt. Und ich arbeite dem entgegen, indem ich eben vor 12 Uhr mich nur auf die Dinge konzentriere, die mir wirklich im Kopf rumschwirren oder Bauchschmerzen produzieren würden. Und das ist eben Geld verdienen und langweilige wiederkehrende Aufgaben erledigen.
Wunderbar. Vielen Dank, lieber Christian, für dieses schöne Schlusswort und für die spannenden Antworten und Fragen aus diesem Interview. Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit dafür genommen hast.
Ivan, ich danke dir, dass wir miteinander haben sprechen können.
Wenn Sie mehr über Christian Gurski und seine Arbeit erfahren möchten, dann wechseln Sie am besten auf seine Webseite und die finden Sie unter www.christiangurski.com. Und wenn Sie nicht so genau wissen, wie man Gurski schreibt, das ist ganz einfach Gurski, oder Sie wechseln zu den Notizen zu dieser Folge. Die wiederum finden Sie, das wissen Sie ja schon, unter ivanblatter.com/070. Dort finden Sie den Link zur Webseite von Christian und zu seinem Podcast-Camp sowie die Links zu den anderen Beiträgen und Seiten, über die wir geplaudert haben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ivan Blatter und ich bin Ihr Trainer, Speaker und Coach für neues Zeitmanagement. Ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, einfach produktiv, Zeitmanagement leicht gemacht. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Zeit, denn sie kommt nie wieder.